Vor circa 60 Jahren, ihr müsst entschuldigen, wenn ihr nicht gut hören könnt, mein Kopf ist zu. Circa 60 Jahren hat unser Pfarrer uns eine Geschichte erzählt. Und die durch mein ganzes Leben war mir immer wieder ein großer Trost, eine Hilfe und Beistand. Es gibt ein kleines Wort. Warum? Warum? Kleine Kinder gebrauchen schon. Die Mutter sagt das. Warum muss ich es tun? Warum? Wer kennt das Wort nicht? Warum? Findet man nicht nur in Kindermund. Sogar Erwachsene gebrauchen das Wort. Warum? Warum muss dies nun geschehen? Warum muss es nun so sein? Warum? Ein Wort, das wir auch sehr oft in der Bibel finden. In Hiob 3, da finden wir dieses Wort auch. In Jeremia, Propheten, finden wir es auch sehr oft. Hiob 3, Vers 11. Warum bin ich nicht gestorben von Mutterleib an? Warum bin ich nicht beschieden? 12. Warum hat man mich auf dem Schoß gesetzt? Warum immer wieder, ich glaube über 20 Mal, das Wort warum? Wir gebrauchen es vielleicht mehr als kleine Kinder. Warum? Da möchte ich etwas über sagen. Und dann sehen wir, wie die Zeit, ob da noch Zeit ist für was anderes. Lasst uns beten. Herr, ich habe nicht gewusst, dass wir heute Abend bis vor kurzem hier uns versammeln würden. Aber du hast es schon vor Grundlegung der Welt gewusst. Du weißt, was wir brauchen. Wir bitten dich. Greife du ein, erquicke uns an Geist, Seele und Leib. Schenk uns göttliche Weisheit, Unterscheidung, dass wir dir besser dienen können und dass wir nicht so viel sündigen mit unseren Gedanken, Worten und Werken. Sei du nun in unserer Mitte zu deiner Ehre. Amen. Warum? Auch Petrus, als der Herr Jesus ihn seine Füße wusch, konnte es nicht verstehen, warum der Herr das tun wollte. Der Herr sagte, du, wenn du mir das nicht erlaubst, hast du kein Teil mit mir. Kein Anteil. Da sagte dann nicht nur die Füße, auch den Kopf, auch die Hände. Typisch, so sind wir Menschen. Zuerst gehen wir dagegen. In einem Nu drehen wir wie der Wind. Dann ist es uns nicht genug, dann wollen wir noch. Aber der Herr sagte ihm, du, was ich jetzt tue, das weißt du nicht. Du wirst es aber hinacherfahren. Freunde, da sind viele Sachen, die in der Vergangenheit geschehen sind und noch vieles, was geschehen wird, was wir nicht verstehen werden. Wir brauchen es auch nicht zu verstehen. Wir sollen den lieben Gott nur stille halten und ihn wirken lassen, so wie er will. Nun, ich sagte vor fast 60 Jahren, erzählte unser Pfarrer uns diese deutsche Geschichte, seine deutsche Geschichte. Und darum möchte ich die heute Abend erzählen. Manche kennen die, vielleicht alle Erwachsenen. Aber da wird Deutsch geredet und jeder versteht seine Muttersprache am besten. In Nürnberg war ja der Schuhmacher. Gleichzeitig war er auch ein Dichter. Hans Sachs. Und der sagte, schweig und sei still. Du wirst es hernach erfahren. Schweig, das ist ein gutes Wort. Wenn wir nur mehr schweigen würden. Wir reden viel zu viel. Schweig. Du wirst es nacherfahren. Denk daran, wir müssen für jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen eines Tages. Manche sagen, oh, ich bin nicht zufrieden, warum kann Gott mich nicht segnen, warum fließen die Ströme lebendigen Wassers aus meinem Leben. Wir brauchen nicht weit zu gehen. Denk nicht an deine Hurerei oder Hurerei-Gedanken oder Saufen, Mord und Totschlag. Denk nur an die Worte, die du schon geredet hast. Wenn du allein bist oder mit einem anderen, und mit deiner Familie, mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit deinem Kind. Denk nur an die Worte. Und vielleicht, wenn wir nur durch die Worte unseres Lebens gehen würden und die bereinigen, jedes unnütze Wort bekennen, das ist unmöglich. Ja, vielleicht unmöglich. Darum erlebst du den Segen Gottes nicht und wirst ins Grab gehen und hast nichts erlebt, weil dieses im Wege steht. Denk daran und bete und sag, Herr, zeig mir jedes unnütze Wort, das ich geredet habe. Sei es in meiner Erregtheit, in meinem Zorn, in meiner Bitterkeit, böse Laune. Wir wissen ja, dass die Bibel sagt, wer viel redet, der sündigt viel. Und dann gibt es auch Worte, die wir reden in der Unwissenheit. Wir wissen nicht, was für Unheil wir dadurch anrichten, aber werden es ab jenem Tage, wenn Gott es alles ans Licht bringt und wir es in seinem Lichte sehen, erkennen. Schweig und sei still. Josef, der Stiefvater unseres Herrn Jesus, der hat nicht gesündigt, weil er ein frommer Mann war. Sind vielleicht nur wenige Männer. Vielleicht war das der einzige Mann in der Generation, dem der Herr solches anvertrauen konnte. Ob er wohl solch einen Mann heute noch finden würde. Er sagte, nee, das stimmt nicht. Da ist etwas faul. Aber hat nicht darüber geredet. Er konnte schweigen. und still sein, bis Gott ihm das Geheimnis offenbart hat. Es musste ja Sünde sein. Es gab keinen Ausweg. Es war doch keine Sünde. So gibt es Sachen, die in unseren Augen Sünde sind, aber in Gottes Augen nicht. Darum hat er viel gewonnen, weil er schweigen konnte und still sein. Du wirst es danach erfahren. Und diese Schuhmacher erzählt die Geschichte von einem Mann, der immer unterwegs war, ein Wandergesell. Tag ein, Tag aus war unterwegs. Und eines Tages traf er einen anderen Mann. Und eine Zeit lang gingen sie gemeinsam zusammen. Und der eine fragte dem anderen nach seinem Namen, seinem Leben, seinem Beruf. Der erste stellte sich vor. Und der zweite sagte, ich bin ein Bote Gottes. Er sagte nur, ich bin ein Bote Gottes. Es wurde dann Nacht und sie suchten ein Haus, wo sie bleiben konnten. Und dann schließlich fanden sie auch ein Haus und den Mann, den nahmen sie freundlich auf. Ein sehr freundlicher Mann. Es gibt unfreundliche Menschen und es gibt freundliche Menschen. Und diese nahmen sie sehr freundlich auf, bewirtete sie und behielt sie über die Nacht. Sie konnten dort schlafen. Und dann, als sie gegessen hatten, erzählte dieser freundliche Mann seinen zwei Besuchern von dem, was er erlebt hat. Und sagt, freut euch mit mir. Ich habe etwas Wunderbares erlebt. Entschuldigung. Ich hatte einen Feind. Und der war mir Todfeind. Ein Erzfeind. Und wir haben uns in diesen Tagen versöhnt. Er hat sich mit mir ausgesöhnt. Sagt, ich kann das nicht verstehen. Sein Wunde Gottes. Solch ein harter, böser Mann und Feind. Und sagt, als Zeichen der Versöhnung hat er mir einen goldenen Becher geschenkt. Und er brachte den goldenen Becher. Dann schaut euch mal dieses Geschenk an. Das hat er mir geschenkt. Als Zeichen und Beweis der Versöhnung. Am nächsten Morgen machten sie sich auf. Ihre Weiterreise. Und vor dem sie sich verabschiedeten, stahl der Bote Gottes heimlich den Becher und steckte den ein. Der Wanderer Nummer 1 wollte ihn wehren. Das kannst du doch nicht. Du bist doch ein Bote Gottes. und du stiehlst. Und dieser Mann hat uns so freundlich aufgenommen. War so gut zu uns. Nun stiehlst du seinen Becher. Der Bote Gottes sagt, schweig. Und sei still. Du wirst es hernach erfahren. Dann ging ihre Reise fort. Den ganzen Tag. Die Sonne verschwand. Es wurde dunkel. Und dann suchten sie wieder Herberge. Aber dann kamen sie zu einem geizigen und bösen Bauer. Nicht alle Bauern sind so, aber dieser war so. Und diese Bauer beschimpfte sie. Was sucht ihr hier? Rief seine Hunde, holte seine Hunde. Und vertrieb sie. Und der Bote Gottes sagte, du hast uns zwar nicht aufgenommen, aber ich will dir dennoch eine Gabe schenken. Nimm diesen goldenen Becher. Wandre Nummer 1, wir nennen ihn Nummer 1. Er sagt, ich kann dich nicht verstehen. Wie kannst du so blöd handeln? Der erste Mann war so freundlich und du hast ihn bestohlen. Dieser so unfreundlich und bös und geizig und den beschenkst du? Gibst du ihm diesen goldenen Becher? Wie kannst du so töricht handeln und ihm diesen teuren goldenen Becher schenken? Er war doch so bös zu uns. Der Bote sagte, der Bote Gottes, schweig und sei still. Du wirst es hernach erfahren. Entschuldigung. Da kam der dritte Tag und Abend. Und sie kamen zu einer ganz, ganz armen Familie. Die waren so arm, die hatten fast gar nichts. Am nächsten Morgen mussten sie weiterreisen. Und was tat diese Bote Gottes? Schnell, ohne dass sie schmerzten, nahm er seine Streichhölzer und steckte das Strohdach an, dass das Haus ganz verbrannte. Dann hat der erste Wanderer den Boten Gottes geschimpft und ist ärgerlich geworden mit ihm. Wie kannst du bloß dieser armen Menschen das Haus anzünden? Bei dir stimmt etwas. Wie kannst du so bös handeln? Und diesen armen Leuten das Haus wegnehmen. Der Bote Gottes sagte, schweig, sei still, du wirst es hernach erfahren. Dann kam die vierte Übernachtung. war eine junge Familie, nicht so sehr jung, hatten nur ein Kind nach vielen Jahren, einen dreijährigen Bursche. 3 Jahre alt war dieser Junge. Und die Eltern liebten dieses Kind. Dieses Kind war ihr Ein und Alles. Das ganze Leben kreiste sich um dieses Kind. Es war auch Apfel des Vaters und der Mutter. Es war das Glück der Eltern. Und dann, als sie sich verabschiedeten, fragte der Bote Gottes, könnte euer dreijähriger Sohn, Dankeschön, uns nicht begleiten? Wir kennen den Fußweg nicht von hier. Wir wissen nicht, wo zu gehen. Kann euer kleiner Junge nicht uns begleiten bis zum Fluss? Da unten war ein großer Strom mit einer Brücke. Auch wenn dieser Junge uns doch nur begleiten wollte bis zum Fluss. Der Vater wollte eigentlich nicht, die Mutter auch nicht. Aber der Bote Gottes, der bat sie. Ach, hilft uns doch, wenn es auch nur bis zum Fluss ist. Und dann willigten die Eltern ein. Sie sagten aber, schaut gut nach unserem Sohn, dass kein Unglück geschieht. Und als sie zum Fluss kam auf der Brücke, war es ein kräftiger Strom, hat er gut gerichtet. Fluss, vollem Schwung, da griff der Bote Gottes den dreijährigen Jungen und warf ihn in den Strom. Der andere wollte ihn noch packen und fassen, aber es war zu spät. Und der dreijährige Junge ertrank, ist besoffen, gestorben. Da konnte der erste Wanderer es nicht mehr ertragen. Da wurde er böse. Solche Gemeinheit, solche Ungerechtigkeit, solches kann man doch nicht dulden. Du sagst mir, du bist ein Bote Gottes, das glaube ich nicht. Dann sagte der Bote Gottes, soll ich dir jetzt mal offenbaren, worum es geht? Und der Bote Gottes offenbarte ihn ein Schritt nach dem anderen. Ein Geschehen nach dem anderen. Und er sagt, erinnerst du dich noch an den ersten Mann, der uns so freundlich aufnahm, den ich den goldenen Becher gestohlen habe und der sich so riesig darüber freute? Weißt du, der goldene Becher war vergiftet. Der Erzfeind hat ihn denen gegeben, weil ein Heuchler und ein Mörder ist. Und hat den Becher vergiftet, weil er diesen Mann töten wollte. Es war keine Versöhnung, sondern er ist sein Gegner und will ihn ums Leben bringen. Und Ich habe den freundlichen Mann, dadurch, dass ich seine Becke gestohlen habe, sein Leben gerettet. Dem geizigen Baue habe ich den Becher geschenkt. Du konntest das nicht verstehen. Das habe ich getan, weil Gottes Zorn über ihn kam. Und der hat sich mit dem Becher den Tod getrunken. Das war das Gericht Gottes über diesen bösen Mann. Die dritte Familie, die so arm war, habe ich das Haus angezündet, weil unter dieses Haus ein Reiche goldene Schatz verborgen war. Und sie wussten es gar nicht. Sie hatten nicht genug zum Essen. Oft gingen sie zu Bett, schlafend ohne Abendessen oder am Tag was gegessen zu haben. Sie wussten nicht, dass ihre arme Hütte, ihr Häuschen, über einen reichen Schatz gebaut war. Und in der Erde war dieser goldene Schatz. Und nun, dass das Haus abgebrannt ist, werden sie in der Asche herumsuchen und diesen Schatz finden. Und mit dem Schatz werden sie sich ein riesiges, großes Haus bauen können und dann für die übrige Zeit ihres Lebens im Überfluss leben können, im Reichtum. Wegen diesem Schatz die vierte Familie habe ich den kleinen Jungen weggenommen. Die Eltern sind gläubig. Aber dieser kleine Junge wäre aufgewachsen und ein Verbrecher geworden. Der hätte die Eltern geplagt, bis sie gestorben wären. Die hätten graue Haare bekommen von diesem Jungen. Die hätten ihn das Beten gelähmt und wäre ein Spötter geworden. Der wäre frech gewesen in der Schule. Den Lehrern nicht gehorchen und den Eltern auch nicht. Wäre ein böser Junge, ein- und ausgegangen in den Gefängnissen. Hätte den Eltern viel Herzeleid gebracht. Aber weil Gott sich ihrer erbarmt hat und wollte, dass sie in der Ewigkeit mit ihrem Sohn die Herrlichkeit Gottes erlebten und den Herrn Jesus schauen würden von Angesicht zu Angesicht, habe ich den in den Strom geworfen. Gestorben. Was ich getan habe, haben sie nicht verstanden. Sie werden es aber hernach erfahren. Und in der Ewigkeit werden sie sagen, lieber Gott, was du getan hast, war das Beste. Tausendmal das Beste. Deine Wege sind vollkommen. Warum? 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 Schweig! Halt's Maul! Sei still! Du wirst es hernach erfahren. Der Hiob sagte, hey, warum? Warum muss ich so leiden? Warum durch solche Schmerzen? Warum muss ich solches erleben? Warum? Menschlich gesprochen war das doch viel schlimmer als dieses, was Hans Sachs uns erzählt. 10 Kinder und hat sie alle an einem Tage verloren. Die Person, die am nächsten war, seine Frau, die sagte, wende dich von deinem Gott. Und er sagt, du sprichst wie eine törichte Frau. Aber es war das Warum. Warum? Wie wunderbar hat seine Geschichte geendet. Und wie herrlich wird es sein in der Ewigkeit. Warum? Nun, 60 Jahre lang habe ich diese Geschichte nie vergessen. In der Zeit habe ich nie gedacht, dass ich je in Deutschland sein würde. Trotzdem ich mal als kleines Kind geträumt habe, dass ich mal in Deutschland predigen werde. Und dann bin ich sogar da gestorben. Und in diesen Tagen habe ich so schlecht gefühlt. Ich dachte, ich fühle zum Sterben. Ich dachte, nun Herr, werde ich jetzt schon sterben. Aber die Zulus haben ein Sprichwort. Sie sagen, wenn du träumst vom Tod, dann wirst du leben. Dann wirst du nicht sterben. Ich hoffe denn, dass sie recht haben. Nach dieser Reise müssen wir nach Korea, eigentlich auch nach Japan, in Australien, dann wieder zurück. Also wir wissen nicht, wo wir sterben werden. Unser Leben ist in deiner Hand. Ihr Kinder werdet hier die Geschichte behalten? Gut, dann freue ich mich. Die wird euch helfen. Es wird manches geschehen in eurem Leben. Und dann wird die Frage, warum? Warum? Denkt dann an diese Geschichte. Und wenn ihr Jesus lieb habt, denkt daran, denen, die Gott lieben, dient alles, alles zum Besten. Die Gott lieben und selig sterben. Sie sterben nicht alle selig. Aber gut, wer selig stirbt. Nun will ich euch erzählen von einem Mann, in Südafrika, der selig gestorben ist. Aber beinahe ist es ihm verloren gegangen. Da war ein Prediger in der Freistadt. In Südafrika haben wir eine Provinz, die heißt Freistadt. Und da war ein Prediger. Samstagabends, noch spät in der Nacht, saß er und bereitete seine Predigt vor für den Sonntag, den nächsten Tag. Es war fast schon Mitternacht und da kam ein furchtbarer Sturm. Furchtbarer Sturm. Der war so stark, dass er dachte, das Haus wird wegfahren. Nicht so sehr weit, wo wir jetzt eine neue Missionsstation haben, auf den Drakensbergen. Da schneit es auch. Und da wachsen auch, da wird es sehr kalt, die wunderschönsten Kirschen. Kirschen habe ich gern. Schönste Frucht, die ich kenne hier in Europa. Die pflanzen sie jetzt auf in Südafrika. Auf diese neue Missionsstation kann man Kirschen pflanzen. Dann habe ich gesagt, wir pflanzen Kirschen dort. Nicht sehr weit von dem Ort entfernt war diese Prediger. Und da schneit es auch. Es gibt Schnee im Winter. Wenn ihr mal in Südafrika seid, im Winter und es schneit, müssen wir da hin. Könnt ihr auch mal Schnee in Südafrika sehen. Auf den Drakensbergen. Plötzlich leuchtete das Telefon. Der Mann machte sich auf, ging zum Telefon. War eine Krankenschwester. Sagte, Pfarrer, wir haben einen alten Mann hier. Der stirbt, ist auf dem Sterbebett. Aber ist in der größten Seelennot. In der größten Seelennot. Schrecklich, solches zu erleben. Selig ist der, der sein Leben mit Gott bereinigt, wenn er noch gesund ist. Schweig, du wirst danach erleben. Aber mit unseren Sünden sollen wir nicht schweigen. Wir sind verdreht. Das, was wir reden sollen, reden wir nicht. Das, was wir verschweigen sollen, verschweigen wir nichts. Umgedreht. Wir haben eine Cousine, die ist gestern beerdigt. Genauso alt wie mein Bruder Friedel. Die konnte Sachen verschweigen. Und vor meinem Abflug wollte sie mich sehen. Vor Jahren war sie mit uns und dann ist sie weg. Aber der Tod kommt. Und als vor den Tag, vor dem ich abflog, hat sie wissen lassen, ich soll doch schnell kommen. Bin ich dorthin, habe mit ihr geredet. Ich sage, ach du Schwester, du bist eine Person, die sich verschließen kann. Sie war als Kind bei uns im Haus, wie unsere Schwester. Die Eltern waren weiter weg, dann blieb sie bei uns und ging von dort zur Schule. Du bist wie eine Flasche, die man zumachen kann. Da kommt kein Wort heraus. Sie sagt, Erlo, so war ich. Jetzt aber nicht mehr. Ich habe jetzt schlussendlich gelernt, dass man die Sachen, die man bekennen muss, nicht zuschließen muss. Sich öffnen, heraus damit. Sagt, ach, wie freue ich mich denn, dass das geschehen ist. Und hatten eine herrliche Zeit mit ihr. Hab ja nicht gedacht, dass ein Tag danach, zwei Tage danach, sie schon in der Ewigkeit ist. So kann man auch Sachen verschweigen, die wir nicht verschweigen sollen. Aber wie gut, dass am Ende ihres Lebens Gott ihr die Gnade geschenkt hat, um die Sachen ans Licht zu bringen. Und ich war so erstaunt, sie hat die Schwarze nicht so gern. Und sagt, Elo, hier ist eine schwarze Frau, der habe ich alles bekannt. Sie ist eine Christin. Habe ich alles ans Licht gebracht. Eine schwarze Frau. Es war ein Wunderweg für mich. Es ist wunderbar, dass Gott so wirken kann. Nun rief diese Krankenschwester diesen Pfarrer an. Komme sofort, dieser Mann stirbt, aber ist in der größten Seelennot. Er kann nicht sterben. Er muss einen Knecht Gottes sehen. Er sagt, ich komme gern, aber wir haben solch einen Sturm hier, ich weiß nicht, ob es gelingen wird. Aber weil der Mann in Seelennot ist, eine Seele ist ja von größerem Wert als die ganze Welt, versuche ich zu kommen. Wenn ich in 2 Stunden nicht da bin, dann wisst ihr, irgendwo unterwegs ist schiefgegangen. Er ging aus seinem Haus und wollte ins Auto. Er konnte kaum in sein Auto steigen. So stark war der Wind. Und als er im Auto war, fuhr er los. Da schneite. Der Regen goss. Und die Bäume waren überall, über den Weg. Musste aussteigen. Die Zweige wechseln. An der Seite öffnen, sodass er vorbeikam. Oft bewegte sich das Auto vom Sturm, vom starken Wind. Und dann hat er gesungen. Ihm wurde fast Angst dabei. Und betete und sagte, Herr, ich möchte den Menschen erreichen. Er hat eine ewige Seele. Lass sie doch nicht in die Hölle fahren. Verdammnis, hilf ihm aus seiner Not. Und dann sank er, während er gefahren ist, musste sehr langsam fahren. Und dann schlussendlich kam er dort an. Da war der Sturm, aber auch dort konnte er fast nicht ins Spital kommen. Als er ankam, war die Krankenschwester so erfreut, hat sie erzählt. Sie sagt, wir wissen nicht viel über diesen Mann. Wir wissen nur, dass er ein Säufer ist, hat sein Leben versoffen. Seine Vergangenheit wissen wir nicht. Wir wissen nur, er heißt Tom. In der letzten Zeit war er oft im Spital, hat aber immer gleich bezahlt für die Behandlung. Aber nun hat er sein Lebensende anscheinend erreicht und ist in der furchtbarsten Qual und Seelennot. Ich danke ich Gott, dass du gekommen bist. Und dann ging er zu ihm. Als er bei seinem Bett war, waren die Augen zu und er fasste sanft seine Hand an. Und da öffnete die Augen. Und er sagte, Domini, so reden sie den Pfarrer an. Domini, ich bin so dankbar, dass du gekommen bist. Und dann sprachen sie. Und es sprach von Wind und Wette. Und dann sagte der Mann Gottes zu ihm, du, ist da etwas, was du bekennen möchtest? Er sagte, nein, nein. Gar nicht. Da ist nichts. Und sprach denn von anderen Sachen. Und so ging die Zeit vorbei. Dann sagte der Mann Gottes wieder, Freund, ist da nichts in deinem Leben, nicht eine Sache, die du mit Gott ins Reine bringen willst? Er sagt, nein, nein, da ist nichts. Und dann sprach der Mann, da merkte dieser Gottesmann, dass er nicht wollte, dass er wegging. Er wollte ihn da nah bei sich haben, als ob er bewusst war, dass er sterben wird, aber dass er nicht allein sein wollte in seiner Todesnot. Und schließlich sagte der Prediger, du, sprach ganz ernst mit ihm. vor dem du jetzt stirbst, musst du deine Sache mit Gott ins Reine bringen. Dann sagte er, ich möchte so gern, ich kann aber nicht. Ich möchte so gern, ich habe den Mut aber nicht. Ich möchte es bekennen, ich schäme mich aber, ich kann nicht. Da sagte du, wehe, wenn du stirbst. Und du hast diese Sache nicht mit Gott ins Reine gebracht. Er sagt, ich will es, aber so schwer. Es ist so schwer. Ist doch seltsam, wie der Teufel uns wie im Banne gefangen halten kann. Und dann plötzlich brach das Eis. Da sagte, es sind jetzt 32 Jahre, 11 Monate und 2 Tage, dass ich etwas verbrochen habe, getan habe. Und ich kann es nicht vergessen. Jeden Tag meines Lebens denke ich daran. Ich habe begonnen zu saufen, zu trinken, um dieses zu ersaufen, zu töten. Aber ich kann es nicht vergessen. Immer steht es mir wieder vor den Augen. Es sind jetzt 32 Jahre, 11 Monate und 2 Tage. Das waren 2 Tage vor Weihnachten. 2 Tage vor Weihnachten. Wir haben unseren Lohn bekommen und auch Trinkgeld. Und er sagte, ich bin hin mit meinen Freunden und wir haben gesoffen. Wir haben gesoffen. Den nächsten Morgen 8:30 musste ich bei der Arbeit sein. Das ist eine Eisenbahn, die dort vorbeifährt, Eisenbahnschienen. 8:30 musste er da sein. Dann kam ein Zug. Und noch ganz primitiv. War keine Ampel. Auch kein Balken oder irgendwas, sondern nur ein Zeichen, worauf Stopp geschrieben war. Stopp. Und noch ein anderes Zeichen an der anderen Seite. Kannst fahren. Eine Seite Stopp und in der Burensprache andere Seite Reh. Kannst fahren. Er sagt dann in meinem besoffenen Zustand, kam ein Auto in großer Geschwindigkeit. Und dann habe ich dieses Zeichen genommen und verkehrt umgedreht. Kannst fahren. Das sollte Stopp sein. Ist das Auto gekommen? Sagt ein Mann, eine Frau und 2 Kinder, 2 Mädchen. Und die fuhren und stießen mit der Eisenbahn zusammen. Alle 4 waren tot. Sagt, ich hab's beleuchtet. Hab nichts falsch gemacht vor Gericht. Aber ich habe keinen Frieden. Bin freigesprochen worden, aber die 4 waren tot. Momentan, da in einem Augenblick. Und Er sagte, kann Gott mir das vergeben? Das habe ich diese 32 Jahre, 11 Monate und 2 Tage verschwiegen. Kann Gott mir vergeben? Und dieser Prediger war mäuschenstill. Eine lange Zeit. Und er sagte, ja, Tom, ich vergib dir. Und Gott vergibt dir. Die 4 im Auto waren mein Vater, meine Mutter und meine beiden Schwestern. Vor 32 Jahren, 11 Monate und 2 Tage habe ich vergib dir. Und ich weiß, Gott vergibt dir auch. Und dann starb der Mann und ging in die Ewigkeit. Hatte seine Sache mit Gott bereinigt. Wie wunderbar. Denkt man an den ersten Brief. Johannes 1, Vers 9, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, lügen wir und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sie aber bekennen, ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Warum? Warum? Ich hoffe, dass wir die Antwort dafür haben. Zweiter Punkt. Selig, wer nicht in Seelennot sterben kann, der seine Sache mit Gott bereinigt hat. Ist hier einer wohl, der es noch nicht getan hat? Jung oder alt? Keiner ist zu jung, keiner ist zu alt. Das ist von größter Wichtigkeit. Wenn du dabei schwitzt und sagst, es ist schwer, ich kann das nicht, wage es, vielleicht als in die Hölle zu fahren. Lasst uns beten. Wir danken dir, Herr, dass du die ganze Welt in deiner Hand hältst. Und dass du in deiner Weisheit und Allmacht vollkommen bist, keinen Fehler machen kannst. Nicht ein Haar fällt von unserem Haupt ohne dich. Und für alles ist dein Grund, Ursache. Und du weißt warum. Und du sagst, du wirst es hinabgefahren, wenn du es jetzt auch nicht verstehst, aber eines Tages. Beuge dich nur im Glauben und danke Gott, dass denen, die dich lieben, alles zum Besten dient. Und wir danken dir, Herr, dass es noch Gnadenzeit ist. Und dass du dich über den Tom in der Freistadt erbarmt hast. Der Teufel wollte es verhindern, vielleicht durch den großen Schneesturm. Er wollte den in die Hölle haben, aber wir danken dir, dass die Gnade, die uns umgibt, auch ihn umgeben hat. Und dass du seine Seelennot gehört hast, den Schrei, deinen Boten gesandt hast. Und dass er deine Sache mit dir ins Klare und in Ordnung bringen konnte. Wir danken dir dafür. Und schenke uns auch die Gnade, dass wir nicht warten bis aufs Sterbebett, sondern solange es heute heißt, unsere Sache mit dir ordnet. Amen.